Club, der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind.
Ich begrüße herzlich den Michael, mit dem machen wir heute einen Podcast über Islamic Banking und schauen uns das mal an, was genau das ist und warum braucht es das überhaupt und wollen mich gerade mal in Michael kennenlernen. Michael, stell dich doch mal schnell selbst vor, wenn du magst.
Ja, ich bin der Michael Gassner, befasse mich seit 15 Jahren mit dem Thema Islamic Finance, habe Bankausbildung gemacht, Wirtschaftsstudium gemacht und dann ein bisschen New Economy. Als das dann vorbei war, mit einigen Turbulenzen, habe ich dann geguckt, wie kann man Islamic Finance für die muslimische Gemeinde in Deutschland machen, habe Artikel veröffentlicht, konnte dann auch ein paar Vorträge halten und ein paar Cover-Stories schreiben für Bankfachmagazin, habe auch ein Buch geschrieben, nur für Banker eigentlich gedacht, damit die wissen, wie es ginge, wenn sie dann wollten, für die 3-4 Millionen Muslime in Deutschland und immer Lobbyarbeit gemacht in Deutschland und um selber Arbeit zu finden mit Islamic Finance ohne Anbieter, bin ich dann irgendwann in den Golf gekommen und erstmal für 2-3 Jahre bei der Bank Al Jazeera in Saudi-Arabien gelandet.
Die kennt man auch, das ist eine größere, gell? Oder nee, den Fernsehchannel.
Die kleinste, ja.
Den Fernsehchannel Al Jazeera kennt man, genau.
Das heißt halt Insel und da das eine Halbinsel ist, heißt da so ziemlich alles Jazeera.
Ach so.
Es ist die kleinste Bank, aber die war auch sehr stark im Wertpapierhandel damals schon, die führende Bank in dem Bereich, aber sonst halt die kleinste von allen Banken.
Okay, Wertpapiere und so weiter, das ist schon alles voll hoch. Wir fangen bei den Basics an und du hast versprochen, dass du das ganz einfach darstellen wirst. Ich bin ja gespannt.
Versprochen? Ich habe gesagt, ich werde es versuchen, auch wenn ich keine Chance sehe, dass ich das schaffe.
Okay, wir fangen aber mit ganz easy peasy an. Wir fangen an mit Zins. Also, der Koran sagt, oder der Islam sagt, Zins ist haram. Aber was ist Zins und warum ist es haram?
Das ist die schwierige Frage, die immer jeder wissen will, nicht wahr? Im Arabischen heißt es Riba, das heißt Zuwachs.
Okay.
So, und nach der herrschenden Meinung ist immer, wenn man Geld austauscht und da kriegt der eine mehr als der andere, dann ist das Riba.
Okay.
Für praktische Sachen habe ich das in dem ersten Buch, was ich geschrieben habe, als Geldzins bezeichnet, um es von Miete oder anderen Gewinnen abzugrenzen, dass das nicht dasselbe ist. Es gibt also unterschiedliche Arten, Geld zu verdienen und der Zins ist der, der nicht erlaubt ist.
Wo kriegt man denn Zins? Ich weiß, als Kind hat man bei der Bank ganz viel Zins gekriegt. Da haben sie dann mit dem Kinderknacksclub, zum Beispiel die Raiffeisenbank, auch Werbung gemacht und dann hat man uns erklärt, wenn du jetzt 100 Mark da drauf machst, dann kriegst du am nächsten Jahr 110 Mark und so. Also das heißt, irgendwie wird ja das mehr. Aber A, warum wird das mehr? Und B, wo kommt das dann her? Und C, warum soll das also Sünde sein? Warum ist das haram?
Ja, also man muss sich besser anschauen, wer schuldet einem das Geld, wenn man das gibt. Das Geld bekommt wer anders, der einen Kredit nimmt. Ob das dafür ist, ein Auto zu kaufen oder einen Fernseher oder was auch immer man gerne zu viel ausgibt. Und beim Zins ist so, wenn man einen Kredit aufnimmt bei der Bank von Geld, einen Geldkredit aufnimmt, dann wächst er eben auch um 10% pro Jahr und auf die Zinsen zahlt man nächstes Jahr nochmal Zinsen und so weiter und so fort. Das wächst also, fachlich ausgedrückt, exponentiell, also immer schneller und schneller.
Aber auch bei dem, wo Schulden hat. Also der, wo zum Beispiel 10.000 Euro oder Franken geholt hat, weil er jetzt ein Audi kauft und der hat jetzt 10.000 geliehen, der muss mehr zurückgeben als die 10.000, wo er geliehen hat. Ist das so richtig?
Ja. Nicht nur, dass er mehr zurückzahlen muss, sondern wenn er nicht pünktlich zurückzahlt, werden die Schulden auch noch größer.
Okay.
Und dieser Zins, der wird halt wieder verzinst. Und dadurch werden die Schulden so groß.
Also im schlimmsten Fall leistet er dann 10.000, weil den Audi so cool findest und dann musst du aber irgendwann 12.000 oder 13.000 zurückzahlen, wenn es blöd kommt.
Ja, in der Richtung halt. Ne? Und wenn man es nicht rechtzeitig macht oder man braucht, hat Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit kommt oder was, dann steigt das eben weiter. Und überproportional, also immer mehr noch als das Jahr vorher.
Und das Geld, wo die dann daraus als Gewinn machen, die Banken, das kriegt dann wer?
Das kriegen die Leute, die der Bank das Geld leihen.
Ach so, das heißt, die, wo eh schon viel haben, kriegen dann noch das Zückerli.
Ja, und das geht auf zwei Richtungen. Erstmal die, die viel haben, die können das teuer verleihen an Leute, die wenig haben.
Okay.
Die können sich aber auch selber billig Geld leihen, weil sie haben ja schon welches, sind kein großes Risiko. und haben dann die Möglichkeit, das wieder anderweitig zu investieren, Häuser zu kaufen oder Geschäfte zu machen, wo sie mehr mit verdienen, als ihnen der Zins kostet. Also die Reichen in der einen oder anderen Richtung werden die dadurch reicher.
Also das, weil das gemein ist, also ich höre das jetzt so, der, wo eh schon wenig hat, der muss draufzahlen und der, wo eh schon viel hat, der profitiert halt dann von dem Armen, der dann was abgeben muss. Deswegen sagt der Islam wahrscheinlich, dass es halt haram ist. Ist das so richtig?
Ja, und die Überschuldungsprobleme in der Menschheitsgeschichte sind eben Jahrtausende alt, kennt man das, dass die Schulden zu schnell wachsen.
Es gibt den Spruch, das ist eben das mit den Schulden, das ist eben gar nicht so cool, wenn du dann wirklich stirbst, weil Allah sagt, komm zu mir schuldig, also mit zu mir das schuldig kommen, aber hab niemanden Schuld, bevor du stirbst, oder? Also das mit Schulden, das ist eh so eine Sache. Könnte man auch einen ganzen Podcast wahrscheinlich drüber machen, wenn junge Menschen sich verschulden, oder? Wie schwierig und wie schlimm das ist, aber ja. Das ist jetzt wie ein nettes Thema, aber mega interessant, gell?
Aber das ist eigentlich wirklich das zentrale Thema beim Zins, ist nicht der Zins an sich, sondern worauf er basiert, auf den Schulden.
Ja. Gibt es auch gute Zinsen, also wo du sagst, die wären islamkonform?
Ja, das, was wir im Deutschen Zins nennen, sind eigentlich alle Arten, wie man Geld verdienen kann. Wenn man etwas vermietet, ist das im Islam erlaubt.
Ja.
Im Schweizerdeutschen ist es der Mietzins, im Hochdeutschen kennt den Begriff keiner mehr,
nur
noch die Juristen. Und dann haben wir natürlich Gewinne aller Art, wenn man Geschäfte macht, wenn man etwas einkauft, verkauft. Ich bestelle mir was aus China, einen Container, verkaufe den hier stückweise. Da darf man Gewinne machen, das ist erlaubt.
Das ist alles okay. Wann redet man denn von Wucher? Ich glaube, Wucher, ja, ist auch nicht so ein gängiger Begriff. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
Na, aus meiner Sicht ist das mehr aus dem christlichen Zinsgeschichte hervorgegangen, wo man anfänglich auch das Zinsverbot kannte, das heute noch nicht völlig abgeschafft ist, zumindest im Katholizismus, aber nicht mehr verfolgt wird oder diskutiert wird so gerne.
Ah ja, dann haben die einfach einen anderen Begriff dann.
Und dann hat sich in der Rechtsgeschichte daraus entwickelt, dass aus dem Zinsverbot das Verbot des Wuchers.
Und was bedeutet das konkret?
Das heißt überhöhte Zinsen, die höher sind, als das am Markt üblich ist, das Doppelte oder Dreifache, das wurde dann verboten.
Okay, also dann kennt das Christentum auch das Wucher oder denn das zu viel oder dieses quasi in, ja, Hals nicht vollkriegen und hat deswegen auch interveniert und hat gesagt, hey, Wucher ist aber Sünde.
Das ist aber auch in der deutschen Rechtsgeschichte, der schweizerischen Rechtsgeschichte, überall gibt es Wucherverbote, wenn man wirklich übertreibt bei dem Zinssetzen.
Wer macht das heute bei uns? Gibt es irgendwie eine Wucherstelle, wo dann sagt, ey, stopp,
das ist viel? Nee, das ist das Gericht, da kann man das sagen. Vor Gericht bringen und sagen, das zahle ich nicht. Ne?
Okay, und dann schaut der Richter oder entscheidet der Richter, ob das wirklich Wucher ist oder nicht.
Aber findet halt nicht viel statt, weil wir genug Banken haben, wo die normalen Leute sich Geld leihen können. Das ist mehr unter Privatleuten, wenn der eine nicht kreditwürdig ist und dann an jemanden gerät, der zahlt und das dann eben fernsehreif zurückverlangt.
Ich verstehe. Fernsehreif. Okay, dann habe ich noch aufgeschrieben, Gewinn ist ja grundsätzlich okay im Islam. Du darfst auch viel Gewinn schlagen. Also machen wir das mal ein konkretes Beispiel. Du hast jetzt voll die coole App entwickelt und die App hat dich jetzt in der Herstellung mit deinen IT-Spezialisten, wo du gebraucht hast, ich weiß nicht, alles drum und dran, 15.000 Euro gekostet. Und du machst jetzt aber mit der App irgendwie Millionen. Wäre das okay im Islam?
Das ist im Islam okay. Bei normalem Warenhandel wird nur empfohlen, vernünftig zu bleiben, im gewissen Rahmen zu bleiben, weil sonst hat es keinen Segen. Sprich, wenn man etwas zu teuer anbietet, was im Markt billiger ist, dann wird man es halt nicht los. Das ist das Problem.
Ach so, aber theoretisch, also ja, Allah wäre okay damit, wenn du jetzt zum Beispiel für dein Audi 110.000 willst, obwohl er nur noch einen Wert von 20.000 hat, aber du findest einen Käufer, wo du sagst, scheiß drauf, ich zahle dir 110.000.
Warum macht er das? Das ist immer juristisch sowieso zwischen den beiden Leuten, was die für einen Preis vereinbaren.
Ja.
Aber warum macht er das dann, weiß man nicht. Ne? Also,
naja, also, aber wenn es islamisch konform ist, dann...
Man darf halt nur keine Mängel verschweigen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Man muss ehrlich bleiben. Ne?
Gut, bei Auto, das ist so eine Sache, ne? Du willst es ja loswerden.
Ja, wenn es ein Unfall war,
dann
muss man das auch sagen.
Ne? Nimm was da schon so genau. Ich sage auch nicht immer alle Kratzer. So vielleicht sieht das ja nicht.
Ja, ja.
Was ist noch klassisch haram? Also Kredit habe ich noch halt aufgeschrieben, weil du Kredit schon angesprochen hast. Wie sieht der Islam das mit den Kreditleihen und so? Wie ist das? Also
ja, das geht ja in der Regel gegen Zins, nicht zinslos. Nur unter Freunden leiht man sich was zinslos, aber
Wie macht man das bei einer islamkonformen Bank dann zum Beispiel?
Die macht Kaufgeschäfte oder vermietet.
Okay.
Also entweder verkauft sie einem ein Gut, geht mit Aufpreis.
Okay.
Und damit ist sie auch in der Haftung. Wir haben ein schönes Beispiel zu Immobilien in Deutschland, das den Unterschied vielleicht ein bisschen besser klar macht. Da gab es Leute, die haben Immobilien verkauft und gesagt, das ist sehr steuergünstig, kauf das und da schreibe ich mal diese 10 Verträge. Die Bank hat auch schon Ja gesagt. Die finanziert euch das. Ihr braucht dann nur 10% und da habt ihr eine Immobilie und spart wahnsinnig Steuern.
Und dann?
Haben sie unterschrieben und gemacht. 2 Jahre später kam raus, die haben betrogen bei den Immobilienpreisen. Die waren nur die Hälfte wert.
Voll blöd. Und dann?
Sind sie zu Gericht gegangen, hat der Anwalt gesagt, das war ein Angebot, das haben wir komplett so bekommen, möchten wir komplett zurückgeben.
Und dann?
Hat der Richter gesagt, ihr könnt die Immobilie gerne an die Firma zurückverkaufen. Die war in der Zwischenzeit nicht mehr existent. Die war natürlich pleite. Ne?
Selbstverständlich.
Wahrscheinlich schön in Südamerika. Aber den Kredit, was ist denn daran falsch von der Bank?
Den habt ihr unterschrieben. Nur dann, wenn du eben, wie du gerade schon gesagt hast, halt mehr zurückzahlen musst, als du bekommen hast und die ganzen Strafen.
Aus deutscher Sicht falsch. Ja. Der Kreditvertrag war gültig.
Okay.
Nur der Kaufvertrag war ungültig, weil der hatte Betrug.
Okay.
So, und bei einer islamischen Bank ist so, auch in Deutschland...
Warte kurz, bleib bei dem Beispiel. Haben die dann Recht bekommen? Weil der Kaufvertrag ist ja auch wieder bindend und ist ja auch wieder
rechtskräftig. Ja, aber die Firma, die verkauft hatte, war ja kaputt.
Ach so, du hast quasi nicht mit dem Vertragsgegner wieder schauen können.
Nee, du hast eine Immobilie, die ist die Hälfte wert, deine Schulden sind 100 wert, die Immobilie 50, den Rest darfst du bezahlen.
Das ist ja voll scheiße.
Ja, es fanden einige nicht so gut, die konnten damit nicht leben. Aber
dass sowas gibt
der Unterschied war dann halt im islamischen System, das verstehen auch viele Muslime dann nicht, oder muslimische Volkswirte und so, sagen, da ist kein Unterschied mehr bei einer Baufinanzierung. Da ist dann halt so, die sind Partner in dem Geschäft, die haben mitgekauft. Die müssen gucken, ob der Preis halbwegs stimmt. Wenn da Betrug bei ist, dann haben die ein Problem.
Ich verstehe es ja, du musst es an einem konkreten Beispiel machen. Also,
die
weil Geld
islamische
leiht,
Bank,
ja?
Die hätte dieses Haus gekauft, zusammen mit dem Kunden und ihm stückweise verkauft.
Ach so, also
dann
quasi wie Miete zahlst du
dann
an die Bank quasi den Teil wieder zurück.
Ich kaufe das Steinchen für Steinchen dem wieder ab.
Und das funktioniert ohne Zinsen, weil eben das gehört erstmal der Bank und du zahlst eigentlich deine Miete oder deinen Kaufpreis der Bank zurück.
Und die Tilgung, die man bei der Bank normal bezahlt, das ist eben... Der Kauf auf Stückchen.
Okay.
Und dadurch ist die Bank mit in der Haftung.
Okay.
Wenn die Immobilie nur die Hälfte wert ist, dann trifft es die Bank genauso.
Ja, sind beide.
Ja, das überlegt die sich. Deswegen gucken die sich das dann genauer an, was das auch wert ist mit dem Kunden.
Aber theoretisch ist das doch mit dem, gut, da haben wir jetzt einfach blöden Moment, weil du ja... ich glaube, du hast die Pole Position gerade in Deutschland und in der Schweiz zum Haus kaufen, weil der Hypothekarzins, der ist ja irgendwie am Boden. Und dann wäre es ja eigentlich im Moment sogar tatsächlich islamkonformes Haus kaufen. Tatsächlich.
Ja, ganz null Zins haben wir noch nicht.
Fast, aber oder? 0, irgendwas. Jetzt muss ich kaufen, sagt die türkische Mama. Aber eben theoretisch, ich habe zu ihr gesagt, das ist der beste Zeitpunkt, weißt, halbwegs islamkonformen Kauf abzuwickeln.
Es geht nicht so sehr um die Höhe nach den Gelehrten. Tatsächlich. Das kleine Problem, in Deutschland hat man zumindest KT-Bank, die so langsam Baufinanzierung mit anbietet, obwohl sie sehr klein ist und nicht die Stückzahlen machen kann, die der Markt bräuchte an Baufinanzierungen für Muslime. Dafür sind die einfach selbst zu klein.
Okay.
Die sind gestartet mit 80 Millionen Euro Eigenkapital. Dann weiß man, so nach 100 Wohnungen wären die am Ende.
Ja, mehr geht nicht mehr. In der Schweiz noch weniger. In der Schweiz 60 Immobilien vielleicht.
Ja, da wollen wir lieber nicht drüber reden. So, und dann gab es da von einem Fetwa-Rat die Meinung, in Europa dürfen Muslime für das Eigenheim, das Eigengenutzte, auch auf Kredit kaufen, weil das zu den grundlegenden Notwendigkeiten
und gehört. Vor allem, weil es nicht anders geht. Ich hatte dir das in einem Vorgespräch schon erzählt, dass wir eine bosnische Familie kennen. Die sind zur Bank gegangen mit Bargeld, 130.000 Euro. Und die Bank hat gesagt, wo habt ihr das her? Und sie haben gesagt, haben wir immer daheim gespart. die haben das denen geglaubt. Ne? Die mussten wir einen Nachweis liefern, die mussten, weißt du, wie viele Kontoauszüge bringen, zum zeigen, ja, die haben tatsächlich jeden Monat irgendwie 800 Euro abgehoben und unter dem Kopfkissen, wirklich klassisch, oder? Oldschool, unter das Kopfkissen. Und die mussten der Bank wie bewiesen, nach den ganzen Steuersünden und so, weißt du, wo die Leute gehabt haben, dass das wirklich ihres Geld ist und dass das nicht irgendwie illegal erworben ist.
Das sind die neuen Geldwäsche.
Die bosnische Mama, der Mama ihre Nachbarin, weißt du, die war total schockiert. Aber ja.
Das ist jetzt so mit der Geldwäschekontrolle.
Aber wie soll der Moslem dann ein islamkonformes Haus kaufen? Es geht nur mit dem deutschen oder schweizerischen Geldfinanzbanksystem theoretisch, ja, oder?
Wenn er kaufen will, kann er das in der Regel nicht anders abwickeln. Er muss allerdings auch gucken, dass er sich das wirklich leisten kann. Ne? Weil wenn
wer
jetzt,
kann das? Ne? Sei ehrlich, wer kann das?
Nein, das Problem kommt, wenn man jetzt kauft, hat man 10 Jahre ist der Zins fest, das ist schön.
Ja.
Was ist in 10 Jahren?
Da wird sich der Zinssatz ändern.
Wenn der sich 2-3 Prozentpunkte steigt.
Hast du schon andere Rechnung, ne?
Ja. Kann man sich das dann immer noch leisten oder wird es dann zwangsversteigert?
Gut, du kannst auch Glück haben, dass es noch weiter runtergeht, wobei das nicht realistisch ist.
Ja, theoretisch ist es möglich, mit einem Bargeldvermut den Negativzins zu erreichen und durchzusetzen.
Negativzins ist zu hoch für mich. Was bedeutet Negativzins?
Das ist, dass man bestraft wird, wenn man spart.
Ah, das haben wir ja in Deutschland im Moment, oder? Wenn du heute dein Geld
los,
anlegst,
ja.
der Kontoführungsgebühren ist ja ein klassisches. Ja, wir wollen was von dir, dass du uns dein Geld bringst. Das ist ja das Klassische, oder? Aber ich habe mir sagen lassen, in Deutschland, wenn du dein Geld anlegst, machst du es mittlerweile fast schon miese.
Na, hier in der Schweiz ist es ja noch schlimmer mit dem Schweizer Franken. Da ist tatsächlich, wird ein Kunden belastet, sein Kontoguthaben. Minus 0,5 oder minus 0,75% oder so wird abgezogen jedes Jahr.
Wicke?
Ja, von der Zentralbank wird weitergereicht, die Kosten.
Also da bist du ja dumm, wenn du dein Geld auf der Bank hast.
Das tut weh. Deswegen
sagte sie zum Banker.
Deswegen hat ja auch der Münchner Rückversicherung schon vor Jahren gesagt, als was beim Euro eingeführt wurde, wir heben das ab und tun das in den Keller. Das war die lustigste Geschichte in der Tageszeitung damals.
Aber dann hast du die Inflation wieder.
Ja, die muss ja Bargeld haben als Versicherung, einen gewissen Bargeldbedarf.
Ach, jetzt check ich's.
Dann
okay,
haben die das abgehoben,
okay,
haben sich das tatsächlich in den Keller gelegt.
Okay, ich dachte, sie blöffen, weißt du, da haben wir mehr davon und so. Aber das hast du ja eben auch nicht, weil die Inflation darfst du ja auch nicht vergessen. Aber das ist jetzt viel
ist ja relativ niedrig, die Preissteigerungsrate.
Okay, also Kredit, wie im klassischen Sinne, wie es quasi in Deutschland, in der Schweiz von unserer Bank präsentiert wird, ist eigentlich nicht islamkonform, eigentlich, aber wir kommen nicht drum rum. Was macht das
Eigenheim fürs Eigenheim sagen einige Gelehrte eben, das wäre Erträg zumutbar oder nicht anders darstellbar und dadurch akzeptabel, weil das zu den Grundbedürfnissen gehört, wie Kleidung, Fortbewegungsmittel.
Aber du darfst es nicht machen trotzdem, also wenn du zum Beispiel sagst Eigenheim, das ist ja wirklich so, okay, ich brauche das jetzt, oder? Das ist mein Existenzminimum, oder? Aber wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Immobilien kaufen willst mit dem System, wäre es tatsächlich haram, tatsächlich. Ja. Das ist voll krass. Ne?
Nach Mehrheitsmeinung schon. Und das ist ja in Deutschland noch verrückter mit der Steuerbelastung. Ist es ja eigentlich günstiger, wenn ich eine Wohnung kaufe, die vermiete und selber zur Miete wohne.
Was? Das wusste ich nicht.
Ja, weil da kann ich die Zinsen nämlich absetzen in Deutschland als Aufwand von der Mieteinnahme.
Ach so.
Ja, und ansonsten gehen die Zinsen so weg.
Weil du dann als
kann
Reicher giltst, oder? Also das ist dann Reichensteuer, wo wir schon wieder drüber reden, oder?
Nein, nein, das ist einfach, dass ich einen Betriebsaufwand habe, weil ich eine Unternehmerimmobilie vermiete, kann ich die Miete als Ertrag und die Zinsen dagegen rechnen.
Aber so ein Fuchs ist doch keiner, oder? Das macht doch keiner, wenn er 5 oder 10 Immobilien besitzt, dass er sagt, ich hocke mich in keine einzige rein, sondern ich gehe eine Miete, weil ich dann noch steuerlich besser fahre. Das macht doch kein Mensch.
Ja, es gibt wohl doch ein paar, die das machen.
Wow, okay.
Wenn sie Geld sparen wollen, machen die da erst nochmal die Rechnung auf.
Wow. Krass, die Menschen. Ich habe mir nämlich letztens von einem Kollegen sagen lassen, die sind jetzt zweifache Eltern. Und er hat gesagt, die sind noch nicht verheiratet. Und er hat gesagt, am cleversten, am besten würden sie fahren, halte ich fest, wenn sie heiraten, sich scheiden lassen und er ihr quasi angibt, dann Unterhalt zu zahlen. Und dann halt einfach jeden Monat Geld auf ihres Konto transferiert. Ne? Dann habe ich gesagt, nicht dein Ernst. Sagt der Moll, er hat die Rechnung gemacht, das ist wirklich alles durchgerechnet, so würde er am günstigsten fahren, weil dann wäre er quasi ein Alleinstehender, wo halt Kinder und Frau noch versorgen muss und dann muss der praktisch keine Steuern mehr bezahlen. Ne? Also ganz, ganz wenig nur noch. Und ich gesagt, das macht doch keiner. Und er hat gesagt, weißt du, wie viele das machen? Aber du wirst eben gefahndet. Also sie kommen kontrollieren, weißt du?
Machst du eine Einliegerwohnung? Willst du halt nah bei den Kindern sein?
Aber wir machen, nein. Also dass Menschen solche Sachen machen, um Geld zu sparen und solche
Füchse sind. Alles Mögliche. Ja, das ist jetzt nicht zitierfähig. Das kann ich wieder mal erzählen.
Unglaublich. Okay, also gut, wir haben über Islamic Banking schon hier und da gesprochen, beziehungsweise gesagt, dass es hier und da Sachen gibt, aber jetzt gehen wir mal in die Materie rein. Was genau, Werner, ist Islamic Banking oder ist islamkonforme, also ist Halal Banking? Wie müsste sowas ausschauen? Und gibt es das schon?
Ja, in Deutschland, wie gesagt, haben wir die KT-Bank bekommen, nach langer Wartezeit und vielen Gesprächen.
Was läuft jetzt da anders, wenn die da das Banking machen?
Wie gesagt, bei der Immobilie sind sie halt Mitkäufer und dann kauft man denen das stückchenweise ab.
Und was noch?
Bei Fahrzeugen machen die das auch viel. Die machen viel Unternehmenskunden, weil da in dem Bereich können sie halt schon ein bisschen mehr finanzieren und die Margen sind besser als bei der Immobilienfinanzierung. Mhm. Das ist also viele türkische Unternehmer oder so ihre Autos oder Geschäftsausstattung finanzieren.
Okay, jetzt haben wir über das ganz normale, der ganz normale Wahnsinn geredet. Aber jetzt gehen wir mal noch tiefer in die Materie. Da reden wir jetzt von Trading. Und ich weiß zum Beispiel einfach von meinem Allgemeinwissen, dass es haram ist, mit Schweinefleisch, mit Lebensmitteln, glaube ich, grundsätzlich, oder Alkohol vor allem auch, dass das alles haram ist, wenn du mit dem tradest. Also wenn du Aktien kaufst, die zum Beispiel mit Alkohol irgendwie in Verbindung stehen oder mit Lebensmitteln, wie zum Beispiel eben ganz famos natürlich das Schweinefleisch, oder? Das ist alles haram. Kannst du uns da dazu irgendwas erklären? Warum genau, wieso, weshalb? Also ich meine, ich muss ja den Alkohol nicht suchen, oder? Kann ja trotzdem bei Jack Daniels Aktien kaufen, oder nicht? Warum darf ich das nicht?
Ich darf nur die Flaschen verkaufen, nicht den Inhalt. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Also Alkohol, Schweinefleisch, weil es den Muslimen verboten ist, hat es unter Muslimen auch keinen Preis.
Okay.
Ist kein handelsfähiges Gut. Da halten wir uns komplett bei raus und investieren da auch nicht drin. Ne?
Okay, aber nur bei Schwein und Alkohol?
Schwein, Alkohol und was sonst noch so als verboten gilt.
Also?
Oder großartig schädlich ist, bei Analogie, Schluss.
Okay.
Auch im Kokainhandel sind wir nicht führend und solche
das,
Sachen.
Das hätte mich jetzt gewundert, wenn du gesagt hast, bei Koks machen wir mit, aber bei allen anderen Sachen.
Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt auch Muslime, die das offenbar anders sehen.
Nein, oh mein Gott.
Aus praktizierender Sicht natürlich nicht.
Okay.
Also alles, was toxisch ist und den Menschen schadet, gilt es zum einen im Analogiestoß. So, und bei den Aktien gibt es in interessanter Weise etwa 25 Jahre Geschichte, Diskussion,
okay,
die ich auch in einem Buch kurz darstelle und erwähne. Also noch in den 90er Jahren galten Aktien grundsätzlich, weil da immer irgendwas haram bei ist, als haram bei den meisten Gelehrten.
Das ist aber noch nicht lang her, 90er. Nee, das ist gerade mal, wir reden von 20, 30 Jahren.
Nee, das ist so kurz vor der Zeit, wo ich anfing mit Islamic Finance. Da gab es das alles noch nicht so richtig anerkannt, Aktienhandel. Okay. Aber war ja noch kein Muslim, insofern nicht so schlimm.
Ich verstehe.
Oder bin ich gerade geworden, da bin ich drauf gekommen. Okay.
Okay.
Aber dann ging die ganze Diskussion los und einige Gelehrte meinten, ja, es gibt ja Rechtsmaximen, die sagen, man beurteilt eine Sache nach der Mehrheit der Angelegenheit. Zum Beispiel kann man kein ungeborenes Lamm verkaufen.
Macht Sinn.
Ja, man kennt die Eigenschaften nicht, aber man kann ein Tier verkaufen, das schwanger ist. Weil das dann nach der Mehrheit, nach der Mutter berechnet wird und nicht nach dem Kind.
Aha.
Und solche Überlegungen gab es. Könnte man das nicht genauso sehen mit den Aktien, dass da so ein paar Sachen sind, die wir nicht dürfen? Ja. Wie das Kind verkaufen, obwohl es nicht geboren ist, jetzt wird es auch noch mitverkauft. Und wie gehen wir damit um, mit den verbotenen Bereichen? So, und dann gingen dann mehrere Diskussionen und Research-Aufträge auch von diesen Fikr-Akademien, den Rechtsakademien hervor, die dann geforscht haben und Papiere veröffentlicht haben. Und immer lange Diskussionen. Und dann kamen sie auf den Gedanken halt, und mehr Gelehrte stimmten dem zu, ja, man kann es nach der Mehrheit nicht ohne weiteres begutachten, solange wir nicht was über diese verbotenen Anteile tun. Das heißt, auf der einen Seite ihr Ausmaß so begrenzen, dass sie wirklich geringfügig sind.
Okay.
Und auf der anderen Seite verbotenes Einkommen, das uns ja nicht gehört, weil es uns ja verboten war, dass das dann eben weggegeben wird an eine Charity. Okay. Ist dann aber keine Spende im Sinne einer Spende, sondern ein Weggeben von verbotenen Teilen, weil wir es den Eigentümer nicht zurückgeben können. Wir wissen nicht, wem es gehört.
Ja.
Geben wir den gleichen Betrag eben für wohltätige Zwecke aus. Und auf der Basis, mit der Methodik, wurde es dann genehmigt und ist jetzt eigentlich, sage ich mal, die herrschende Meinung. Es wird immer noch Gelehrte geben, die es ablehnen.
Was ich aber nicht verstehe, also natürlich das mit Alkohol und Schweinefleisch, das leuchtet mir ein, oder? Dass der normale Moslem oder auch diese Islam interessierten Banken, dass die halt mit Schweinefleisch und mit Alkohol nicht Wertpapiere kaufen und verkaufen, das leuchtet mir ein. Aber mit normalen Lebensmitteln ist es voll easy, oder was?
Ist kein Problem. Denn es ist jetzt eine deutsche Schlachterei, die 50% Schwein schlachtet.
Ja.
So in etwa wird das liegen. Dann werden ja auch sagen, ein bisschen viel Schweinkram. Ne?
Aber weißt du, warum ich das nicht verstehe oder warum ich so Mühe habe? Es gab doch mal vor, was weiß ich, 5, 6 Jahren ungefähr, da hat es doch irgendein südamerikanisches Land, glaube ich, so erwischt, weil die Leute den Reis viel zu hoch gehandelt haben und dann konnte die eigene Bevölkerung den Reis, nee, Philippinen war es. Mhm. Und dann konnten die Filipinos ihren eigenen Reis nicht mehr kaufen, weil sie es nicht mehr bezahlen konnten. Mhm. Und da habe ich gedacht damals, ja, aber das kann doch auch nicht islamkonform sein oder halal sein, wenn jetzt du das so hoch handelst, den Reis, dass die eigene Bevölkerung verhungert, weil ihr Banker das gemacht habt. Verstehst du, wie ich meine?
Das war jetzt kein Aktiengeschäft, sondern da geht es dann um die Grundnahrungsmittel wie Reis oder Deutschland Kartoffeln, anderswo ist Weizen.
Richtig, ja.
Das für Brot benutzt wird und stark importiert werden muss. Da ist Hortung nicht erlaubt oder so. Da gibt es Beschränkungen.
Hortung, also im Sinne von, du darfst nicht irgendwie für 100.000 Menschen Reis auf die Seite tun, weil du das Gefühl hast, das verkaufe ich in den nächsten paar oder das Trade.
Natürlich geht der Preis hoch, wenn ich ganz viel
Bunker
oder Corner, wie man
Ach,
das sagt.
Ach so, jetzt kapier ich. Du kannst den Preis auch aufetreiben, indem du einfach was wegbunkerst.
Natürlich, wenn ich die Ware aufkaufe, geht der Preis hoch. Darf ich auch machen, bis zum Wissen gerade. Ich muss halt meinen Sackkart, meine 2,5% pro Jahr drauf zahlen, wenn ich was horte. Aber wenn ich das bei Grundnahrungsmitteln mache und den Markt leer kaufe, bis die Leute hungern, sage, jetzt kriegst du es aber für einen 10-fachen Preis. Das ist doch echt ein Freundschaftspreis. Das geht halt nicht.
Da redet man wieder von, also bei den Christen sagen Wucher und Islam sagt Geldgeschäft und das ist wieder Haram.
Nee, das ist richtiger Wucher.
Das ist,
das ist richtig überzogener Preis und das ist eben auch mit der Absicht, den Preis hochzutreiben und die Leute auszuplündern.
Und sowas machen Banker?
Nicht Banker per se. Es gibt Warenterminbörse, wo das dann denen vorgeworfen wird, da kann man das mitmachen. Also die größte Hortungsaktion im letzten Jahrhundert war eigentlich im Bereich Silber. Die Handbrüder wollten alles Silber der Welt aufkaufen, um den Preis zu diktieren. Ihnen ist aber das Geld ausgegangen, dann ist der Preis zusammengestürzt und sie waren pleite. Das kann natürlich auch passieren. Das ist dann okay, wenn man damit Silber spielt, sollen sie machen, aber bei Grundnahrungsmitteln geht das nicht. Wenn man jetzt irgendwelche Luxusgüter damit handelt, dann tut das nicht so weh. Das ist kein
Existenzminimum. Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Also dass bei Grundnahrungsmitteln, wo du das machst und es schadet jemanden, ist es Haram und es ist Sünde. Okay. Wenn du aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Rolls-Royce, irgendeine ganz Special Edition, davon gibt es nur 100, werden nur 100 hergestellt und du tust jetzt die 100 kaufen und wegbunkern, weil du das Gefühl hast, in 5 Jahren haben die noch viel mehr Wert, weil es niemanden schadet, ist es Kopf wie gesprungen und dann wäre es okay. Ah ja.
Dann nehmen sich die Reichen nur untereinander das Geld weg.
Richtig.
Das
ist nicht so schlimm. Aber eigentlich, das ist voll schön, dass wir das jetzt so aufgeklärt haben, weil das ist eigentlich wie alles im Islam. Schalt dieses Hirni ein, denk drüber nach. Wenn du das Gefühl hast, na, das passt eigentlich nicht so, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so gut, oder? Aber wenn du das Gefühl hast, was, ich schade doch niemanden damit und ich, ja, du tust den Preis hoch, das ist immer so, oder? Wenn du was wegbunkerst und rar machst, aber dann wäre es voll easy. Also sprich, man kann nicht sagen per se,
mir fällt jetzt noch ein, die letzte Hortungsaktion, die wir alle kennen, die berühmt geworden ist.
Die Toilettenpapier.
Ja, das war halt kein Grundnahrungsmittel und als Muslime waren wir davon auch nur bedingt betroffen.
Ja, das stimmt. Ich habe mir auch gedacht, wascht euch doch, was ist denn das Problem?
Die wissen nicht, wie es gehört.
Das ist so gruselig. Aber ich musste so lachen, da hat einer, das ist so gemein, da hat einer extra Tapete machen lassen mit WC-Papierrollen und hat die an seinem Badfenster hin und das sind dann irgendwie so 100 Rollen. Und die Leute waren so sauer in Deutschland. Die haben Eier und Tomaten und so geworfen, bis sie kapiert haben, oh, das ist nur das Fotti. Wir kommen vom Thema ab. Okay,
ja.
Auch das, für mich leuchtet es total ein. Für mich ist es voll, verstehe das, oder? Wo wird es noch trotzdem Stolpersteine geben in dem ganzen Aktienbusiness, wo du sagst, da setzen Muslime auch die Finger davon lassen? Also Alkoholmer, Schweinhammer und wenn du eben was weghortest und dadurch eben die Wirtschaft einbricht wegen dir. Das ist alles Haram, klar. Was noch?
Alles, was im Prinzip den Menschen schadet, nimmt man Abstand von.
Wie ist es mit ärmeren Ländern? Ist grundsätzlich wie auch okay, weißt, in ärmeren Ländern reinzugehen und dort Papiere zu kaufen?
Ja, die brauchen ja gerade Kapital, um aus der Armut rauszukommen. Wenn ihnen keiner Geld gibt, allein ist das schwierig.
Achso, das wäre sogar vielleicht eine gute Tat, oder? Dass du sagst, okay, ich muss jetzt da nicht irgendwie in der Schweiz einkaufen, ich kann das auch irgendwo anders machen, Wertpapiere mir holen, Aktien mir holen.
Man kauft ja meist auch global, um das Risiko zu streuen, wie es auch im Koran empfohlen ist und im Alten Testament auch.
Was sagt er genau dazu, also mit dem Streusystem? Du sollst, ich weiß, du sollst dein Geld nie in eine Sache einlegen, also das ist eine Empfehlung
nicht
von Allah.
Nicht alles Geld in eine Sache. Ne? Einmal gibt es halt diese Sure, wo der Prophet Jakob seinen Kindern sagt, geht nicht alle durch dieselbe Tür nach Kairo rein, sondern durch verschiedene, damit wir euch nicht alle auf einmal erwischen.
Das ist metaphorisch dann gesprochen wahrscheinlich?
Nee, das war wirklich zur Risikostreuung. Darauf beziehen die sich im Islam dann, wenn es darum geht, Risikostreuung zu erklären.
Okay.
Und im Alten Testament die Aussage von König Salomon, halt in 7, 8 oder noch mehr Sachen zu investieren, damit, wenn ein Unglück kommt, es euch nicht so trifft. Das war also sehr
das sind aber schon Vordenken,
auf den
ne?
Punkt. Ne?
Also wir reden jetzt von höherer Wirtschafts-, von höherer
Wirtschafts-. Es ist erstaunlich viel darüber drin, was man dort in den Schriften wiederfindet, ne? Und was Leuten nicht bewusst ist.
Also weißt du, wir reden ja jetzt von, also wirtschaftliche Begriffe, da kennst du wahrscheinlich jetzt alle und so, aber wir reden jetzt schon von, ja, von Umverteilung, von Verteilung von Geldern und so. Das war schon höhere Mathematik, oder höheres Bankwesen, dass das der König Salomon schon auf den Trichter hatte, ist schon krass. Der hat das ja wirklich auch, was drauf gehabt.
Sind ja auch alles da, die Ecke war immer Handel. Und die Araber haben bis China gehandelt.
Echt? Damals schon?
Damals schon. Mit richtig riesen Karawanen. Diese Kamele konnten,
durch die Wüste.
Jedes Kamel konnte einen Jahresbedarf eines Menschen decken an Lebensmitteln.
Ohne Scheiß.
Das konnten die so wegtragen.
An das arme Weizen, Ding war Reis voll und oh Gott.
Das waren die LKWs seiner Zeit.
Krass. Ein Kamel, ein Jahresbedarf an Mensch, was der Mensch braucht.
Yeah.
An Lebensmittel aber nur. Yeah.
Also Getreide und so weiter. Und das ist auch das, was man selber eigentlich als Notreserve haben sollte für seine Familie.
Dass man ein Jahr überleben würde, ohne dass man Arbeit hätte.
Ja, oder wenn der Haupternährer verstirbt, ja, dass dann noch für die Familie noch für ein Jahr genug da ist.
Aber wieso schaut man bei der Familie nach einem Jahr und bei einer Frau nur nach 3 Monaten? Ich meine, der Mehirbetrag, der ist ja nur für 3 Monate kalkuliert. Das ist ja voll gemein. Kann man das nicht ändern? Ich will, dass es reformiert
schon,
wird. Ich will, dass das angehoben wird, auch auf ein Jahr. Das wäre wahrscheinlich viel.
So. Was kriege ich dann?
Gar nichts, du bist ja Mann. Du findest schon eine Lösung.
Ja, die fangen alle an, dann die christlich-orthodoxen zu heiraten. Weil da kriegen die das Geld.
Ja, super.
Angebot und Nachfrage.
Ich dachte mehr so wegen Edgy-Patchy, dann heirate ich halt einen Katholiken.
Nee, die bringen kein Geld mit.
Oh. So gemein. Oh. Okay, ich habe quasi mit dem ganzen Aktien und so ja persönlich noch nie was zu tun gehabt. Aber wenn man jetzt, sag mal, mit 30 irgendwann dann auch mal fertig ist mit Studium und so und in der Schweiz eigentlich nicht schlecht verdient, wir können ja mal, sagen wir mal, lassen wir mal die Kirche im Dorf und ohne dass die Deutschen neidisch werden, sagen wir mal so 4.000, 5.000 Euro in der Stadt Zürich verdienst oder brutto. Oder netto sogar. Und etza hast ja du relativ viel Kohle, wenn du nicht gerade irgendwie, gell, jeden Tag irgendwo in Zürich essen gehst dann. Genau. Und etza willst du auch mal einsteigen in dieses ganze Aktienbusiness. Wie würde das für einen Schweizer funktionieren? Wie kann der überhaupt sicher sein, jawohl, so wie ich das jetzt mache, das ist Allah-konform, Gottes-konform, das ist tip-top. Wie läuft das?
Also erstmal nochmal den Dönerpreisindex, ja. Wenn ich hier den billigsten Anbieter bei mir in der Nähe einer Arbeit mir einen Döner hole,
ja.
Der spricht auch Türkisch, auch Arabisch, kommt aus dem Irak.
Natürlich.
Und da bezahle ich auch nur 10 Franken.
Nur die Deutschen, ja. Nur. Es gibt auch welche für 12 Franken.
Ich habe gehört, Gerüchten zufolge soll es das in Deutschland noch für 2,50 geben.
Soll es? Nee, 3 Euro hat meine Kollegin aus Nürnberg jetzt gesagt.
Das ist Inflation.
Es gab eine Preissteigerung, die zahlen jetzt 3, die Deutschen. Mhm.
Aber es ist so Faktor 4 beim Dönerpreisindex und die Gehälter sind auch unterschiedlich. Sagen wir es mal so.
Das stimmt.
Die Schweizer sagen dann immer rechtfertigend, wir verdienen ja auch mehr. Und am Monatsende wundern sich die Schweizer, dass auch wenig übrig bleibt.
Irgendwie passt es dann gleich nicht.
Also in beiden Ländern kommt man nicht drum herum. Egal wie viel man verdient, man muss aufpassen, wo das Geld hingeht und möglichst ein Budget aufschreiben. Und das entweder mit einem Excel-Sheet, Software oder klassisch auf dem Blatt Papier.
Und das empfiehlst du schon jungen Berufseinsteigern?
Ja, gerade, damit die nicht da... Ja? Völlig außer Rand und Band geraten.
Also ne? So einfach mal Einnahmen, Ausgaben pauschal mal festhalten, ja. Wenn man ins Berufsstand
einsteigt. Bei den meisten Konten kann man sich ein Excel-Sheet runterladen und dann kann man sich das zusammenfummeln und sehen, wo geht das Geld hin.
Meine Bank macht das auch, ungefragt. Hm. Da steht dann immer, was ich eingenommen habe, was ich ausgegeben habe und dann kommt immer das rote Alarmzeichen, nicht kategorisierte Ausgaben. Und immer wenn ich da drauf schaue, denke ich mir, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach jedes Mal weg, das weiß ich.
Und das Problem ist, wenn man nicht hinguckt auf das Geld, dann läuft das auch davon.
Und das ist auch mit, weißt du, mit Twint und Kreditkarte und so, man hat ja kein physisches Geld mehr. Weißt du, wie selten ich Bargeld in der Hand habe.
Ich habe da so eine britische Prepaid-Karte mir besorgt, auch weil mich immer die neuesten Sachen so interessieren. Die haben also auch virtuelle Kreditkarten oder Prepaid-Karten, gut zum Online-Shopping, die kann man anschließend wegschmeißen. So, wenn man dem Shop nicht richtig traut, dann hat man da nochmal ein bisschen beruhigend. Man sieht immer was man ausgibt. Und da ständig
das ist wie, nicht Revendo, sondern wie heißt es? Das gibt es in der Schweiz doch, bei uns nutzen sie das auch ein paar. Das ist eben, da tust du 1000 Franken draufladen und bis die 1000 Franken aufbraucht, dann kannst du mit dem umgehen und dann ist gut.
Genau. Ist immer besser, also für Muslime grundsätzlich Kreditkarten. Wenn man da in die Miese geht und Zinsen bezahlen muss, ist das?
Haram.
Ja.
Sapperlot. Also, wie du es magst, ist falsch.
Ja, kann man nichts machen. Ne? Deswegen, diese neuen Prepaid-Karten von den Fintech-Firmen sind ziemlich genial. Bei meiner hatte ich neulich auch meinen Streaming-Dienst, die Kreditkarte neu hinterlegt. Wurde nicht angenommen, weil das Land nicht stimmt. Da habe ich das Land dann geändert auf dieses Land dort im Baltikum. Und mich darüber gefreut, dass ich nicht mehr einen Schweizer Preis zahlen musste beim Streamingdienst von 20 Franken, sondern nur noch den lokalen von 10,99 Euro.
Obwohl du nichts dafür kannst.
Kann nichts dafür, aber ich fand das sehr entgegenkommend. Und habe mich dann über die Einsparung doch sehr gefreut.
Ja, aber war dann auch alles in Albanisch?
Nein, das war ja auch nicht Albanisch, das ist mehr so Litauisch.
Ah. Aber nicht, dass du dann immer drus kommst, weil dann alles in einer anderen Sprache ist. Weißt du, dann hast du zwar Geld gespart, aber
gar nichts. Die Musik ist immer noch auf Deutsch, Englisch, die Podcast-Sprache hat sich auch nicht verändert. Also es passt.
Okay. Also weißt du, dass Einstellungen und so alles dann in der litauischen Sprache...
Ich konnte nichts machen, sonst hätte ich die Karte nicht akzeptiert bekommen.
Ah ja, okay.
Ich wurde gezwungen.
Ich musste sparen.
Ich habe es aber nicht bedauert.
Das ist okay.
Nein, also wie gesagt, sparen ist mal ganz wichtig. Ich sehe das auch durchaus bei den Hochvermögenden, denen ich zu tun habe, denen auch meine Bank gehört. Die sind ausgesprochen sparsam und haben da geschafft, bei der Bank die Ausgaben wirklich massiv zurückzudrängen und gesünder zu machen. Und das ist auch für jeden Einzelnen ganz wichtig.
Ich habe mir das auch, also du hast mir das letztes Mal, wie wir schon mal kurz telefoniert haben, auch gesagt, oder, dass du das wirklich den Berufseinsteigern wirklich vor allem empfiehlst, einfach mal aufschreiben, hey, was nehme ich eigentlich ein, was habe ich eigentlich so grundsätzlich Ausgaben, weißt du, so Krankenversicherung, Miete und so weiter und so fort, dass man das wie auf dem Schirm hat und ich habe das auch angefangen und ich bin voll erschrocken.
Das tut weh, ne?
Oh mein Gott!
Mein Sohnemann ist jetzt 16 geworden.
Das ist voll schlimm.
Dann habe ich ihm die Junior-Card gegeben, statt ihm einfach meine benutzen zu lassen im Handy, die da hinterlegt ist. Ja, ist eigentlich ganz vernünftig. Aber jetzt jammert er immer, weil er dauernd sieht, wie viel er ausgibt. Mhm. Das wollte er gar nicht wissen.
Das ist bei Twint eben auch so. Du siehst es gerade, weißt du, was du ausgegeben hast und so. Und denkst du allmächtig, immer Minus, immer das ist rot.
Da wird der Kaffee richtig bitter.
Ja, da in Genf ist er sicher auch nicht so günstig, aber ja, du hast recht, da ist weniger Kaffee trinken angesagt.
Aber deswegen auf Bargeld, nur mit Bargeld bezahlen, das wird immer schwieriger, zumindest je jünger man ist.
Das ist so, ja.
Und deswegen sind diese Prepaid-Karten, die Instant-Push-Messages geben, wenn man was ausgegeben hat und das auch schön kategorisieren, mhm, eigentlich so die beste Alternative, festzustellen, dass das Geld tatsächlich verschwindet.
Okay. Also, ja, wie du es ausgibst dann. Ne?
Ja, es ist ganz wichtig. Wenn man nicht hinguckt, dann läuft es wirklich in Massen davon. Und wenn man dann guckt, dann kann man hier was sparen, dann kann man statt beim Handytarif dann mal wieder wechseln und so weiter.
Okay, wir kommen wirklich zum Ende. Du darfst dann noch sehr gerne, also du hast heute sehr gute Arbeit geleistet, weil du wirklich sehr, sehr einfaches Bankensprache oder eben das wirklich runtergebrochen hast. Ich bin dir sehr dankbar. Du hast aber auch noch das Buch geschrieben oder bist gerade dran, wo man das kann nachlesen, dann aber in Fachsprache, aber da hat man ja Google zur Hilfe.
Nein, ich versuche das so hinzubekommen, dass das verständlich bleibt.
Ja.
So gut es geht. Es kann immer nicht, das ganze Wirtschaftswesen ist gar nicht so kompliziert, wie es tönt, sondern das hat einfach ganz viele Fachbegriffe, die keiner kennt.
Ja. Bei mir ist das auch so. Aber du hast zum Beispiel gesagt, du magst das Lexikon, wo man immer wieder schnell nachblättern kann. Das ist beispielsweise hilfreich.
Und das kommt da eben hinten mit rein. Nicht nur die Literatur, sondern auch noch Checklisten und sowas, damit man ein bisschen arbeiten kann, ein bisschen was hat, mit dem man was umsetzen kann. Auch dann.
Du bist jetzt gerade dran am Schreiben, aber man kann sich eben schon Informationen unter islamicwealthmanagement.com jetzt schon angucken, oder? Ich werde das auch unter unserem Podcast noch verzeichnen, damit man da gerade mit ein paar Ausklick drauf kommt. Was kann man dann noch alles als junger Mensch abholen an Informationen, wo wirklich dienlich wären?
Im Moment, wie gesagt, ich bin noch im Schreiben. Man kann mir schon Fragen schicken, wo ich dann versuche, die zu beantworten. Mhm. Man kann dann Newsletter bestellen, wo ich dann ab und zu so einen Pre-Shot, einen Absatz oder so, dann Teil mal vorab schicke.
In 2 Wochen gibt es dann den 2. Teil zu Islamic Banking. Macht's es gut, ihr Lieben. Ade.